Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Aber man muss auch sagen, wir leben in einer Welt, die noch nie so sensibel war für Ungerechtigkeiten wie zum Beispiel Diskriminierung oder Rassismus oder Sexismus. Rassismus, Sexismus, Diskriminierungsformen manifestieren sich teilweise auch in der Art, wie wir miteinander umgehen, im Alltag, wie wir miteinander sprechen, wie wir übereinander sprechen. Rassistisch ist alles, was dazu führt, dass jemand sich rassistisch diskriminiert oder beleidigt fühlt. Denn Moral ist der Kitt unserer sozialen Gesellschaften.
Hallo und herzlich willkommen zum Sonderpodcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Ich stehe heute zum ersten Mal im Podcast-Studio, denn das ist eine Premiere. Mit den RHI-Talks 2025, dem Thema Perspektivengerechtigkeit, gibt es jetzt den Podcast auch als Videomaterial. Und der Erste, der sich darauf eingelassen hat, mit mir heute das Gespräch hier zu führen, ist Mario Gollwitzer. Hallo Mario Gollwitzer, herzlich willkommen.
Grüß Sie, guten Morgen.
Herr Gollwitzer, ich habe es schon gesagt, Sie stehen hier, weil Sie sind einer der Protagonisten, die heute einen RHI-Talk halten werden. Das Hauptthema des Symposiums oder das übergeordnete Thema ist Perspektivengerechtigkeit. Sie sind Sozialpsychologe. Worüber sprechen Sie denn heute?
Ja, wenn man über Gerechtigkeit spricht, dann gibt es ja meistens eine Person oder Institution, die als Täter und jemand, eine Institution, eine Person, die als Opfer bezeichnet wird. Und ich interessiere mich besonders für die Opfer, diejenigen, die sich für Opfer halten, die tatsächlich einen Opferstatus haben und was es dann bedeutet, wenn man mit diesem Opferstatus zum Beispiel in sozialen Konflikten spielt.
Ja, war das für Sie total easy going, dass es jetzt heißt, hey, heute ins Podcaststudio, unten vor die Kamera, oder ist das für einen Professor, der ja doch irgendwie so den Hörsaal gewohnt ist, erstmal auch eine kleine Überwindung zu sagen? Lasse ich mich drauf ein.
Ja, es war schon irgendwie eine Überwindung. Sowas habe ich auch noch nicht so häufig gemacht. Aber ich hoffe mal, dass es ähnlich interessierte Gesichter und Ohren gibt wie im Hörsaal, auch wenn es gut läuft.
Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher, weil das Thema ist, finde ich, total spannend. Und jetzt schauen wir ganz kurz, wer zwischen uns beiden vielleicht Täter und Opfer ist oder wie Sie das denn lösen. Denn ich habe eine Aufgabe für Sie mitgebracht. Ich halte es mal hoch. Hier. Die Gerechtigkeit. Vielleicht fällt Ihnen an der auch schon mal was auf, was irgendwie vielleicht können wir sonst auch später gucken.
Ich mach mal weiter.
Also, schauen Sie mal. Es gibt ja auch so ein Überraschungsfest.
So, sehr gut.
Gerecht zwischen uns beiden. Bitte verteilen Sie mal.
Ja, genau. Also, ich gebe Ihnen jeweils zwei von diesen Dingern.
Aha,
und mir
okay.
Jeweils eins. Und dann können Sie ja, und das mache ich in der Annahme,
ja,
dass Sie am Ende diese Dinger dann 3-3, also wirklich fair aufteilen. Aber Sie sollen die Chance haben zu sagen, wer von wem
okay
mehr bekommt.
Okay, also Sie setzen ganz, ich halte es ja auch nochmal in die Kamera, auf mein Motto, be kind to others.
Naja, das ist ja, wir schließen ja einen impliziten Vertrag, wir zwei, ne? Also ich darf als Erster entscheiden. Ich hätte ja also auch sagen können, ich nehme alles.
Ja.
Also insofern haben Sie mir einen Vertrauensvorschuss gegeben, aber den habe ich nicht ausgenutzt. Ich habe nur zwei genommen. Und jetzt gebe ich Ihnen sozusagen ein Stückchen von dem Vertrauensvorschuss, den Sie mir geschenkt haben,
ja,
zurück. Dann hat sich's für Sie auch gelohnt.
Ich würde das auch so machen. Ja? Ich mache jetzt sogar noch was. Mögen Sie lieber Schokolade oder Gummibärchen?
Liebe Schokolade.
Sie lieben Schokolade. Mhm. Wissen Sie, dann nehmen Sie doch die drei, weil ich kann total gut und geben mir Ihr Gummibärchen zurück, damit leben.
Genauso machen wir es.
Perfekt.
Super.
Ich freue mich total. Also ich sage Ihnen, der Talk wird gut. Sie werden da spontan einsteigen und alle auch mitreißen und für das Thema begeistern können. Verraten Sie uns doch noch kurz, wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen und warum ist die Sozialpsychologie denn das Fach, für das Sie brennen?
Also gekommen bin ich zu dem Thema, weil mich schon seit meiner Doktorarbeitszeit interessiert hat, was Rache ist, was das für Situationen sind, unter denen Leute sagen, so jetzt räche ich mich an einer Person oder so. Ob Rache süß ist, ne? Es gibt ja dieses Sprichwort und ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit der Frage beschäftigt, ist das tatsächlich so, ist Rache süß? Und irgendwie seitdem hat mich diese Opferperspektive nie losgelassen. Und ich glaube, die Sozialpsychologie hat viel beizutragen zu dem Gerechtigkeitsdiskurs, weil sie versucht, in die Gedankenwelten und Emotionswelten von Leuten, von einzelnen Individuen reinzugucken. Also wir in der Psychologie, wir gucken nicht so sehr auf die gesamtgesellschaftliche Perspektive, sondern wir gucken auf das, was einen einzelnen Menschen ausmacht, was er oder sie denkt und fühlt und wie er oder sie handelt. Und das ist manchmal eine Perspektive, die im politischen Diskurs, finde ich, ein bisschen fehlt.
Mhm. Und wo wäre Ihr Insight sozusagen zu sagen, damit und mit Ihrem Thema könnte der politische Diskurs ganz klar was lernen und mit sich nehmen? Was wollen Sie, worüber wir alle da draußen nachdenken?
Also ich denke, wenn man versteht, was einzelne Personen sich wünschen, was sie sich hoffen, was sie sich erwarten, welche Bedürfnisse sie haben, wenn man das ernster nehmen würde, dann könnte man, glaube ich, auch besser verstehen, wie man soziale Konflikte auf der übergeordneten, auf der gesellschaftlichen Ebene besser lösen könnte.
Herzlichen Dank, Mario Gollwitzer. Ich wünsche Ihnen jetzt, gleich wird es heißen, Bühne frei. Sie müssen noch durch die Maske, Sie müssen noch einmal Ihre Generalprobe machen. Aber gleich halten Sie Ihren RHI-Talk. Ich wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Spaß damit.
Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Gerne. Du Opfer! Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Wenn das jemand zu Ihnen sagt? Naja, also stolz oder erfreut werden Sie wahrscheinlich ja nicht sein, oder? Sie werden wahrscheinlich denken, Opfer sind schwach, sind auf die Hilfe anderer Leute angewiesen, die können sich nicht selber helfen. Wer ein Opfer ist, ist doch eigentlich keine geborene Führungspersönlichkeit, oder? Und wie kann es dann sein, dass jemand, der sich, naja, sehr häufig und konstant als Opfer inszeniert, zweimal Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden ist? Jemand, der zum Beispiel wegen Finanzbetrugs angeklagt wird und dann sagt, es sei eine Hexenjagd gegen ihn gelaufen, von biblischem Ausmaß? Oder jemand, der geheime Akten in seiner Garage parkt, was man als amerikanischer Präsident nicht tun sollte? Und dann kommt das FBI, macht eine Hausdurchsuchung, dann schreibt er auf seiner Plattform, die übrigens Truth Social heißt, Zitat, mein wunderschönes Anwesen Mar-a-Lago wird dieser Tage von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, geplündert, besetzt. Was ist der Unterschied zwischen diesem Fall und Watergate? Zitat Ende. Eigentlich mögen wir ja keine Opfer. Wir mögen eigentlich eher die Gewinner als die Verlierer. Und den Opfern, den rufen wir manchmal sogar noch Selbstverschuldungsvorwürfe hinterher. Manchmal sagen wir solche Dinge oder denken solche Dinge wie, hätte sie ja vielleicht nicht so einen kurzen Rock anziehen sollen an dem Tag, an dem sie vergewaltigt wurde. Hätte er ja mal ein bisschen besser aufpassen können an dem Tag, an dem er diesen Unfall hatte. Wir machen das hinter vorgehaltener Hand, ja klar, aber wir denken das manchmal und wir tun das, weil wir als Menschen ein Bedürfnis danach haben, an eine Welt zu glauben, in der es gerecht zugeht, in der Menschen das bekommen, was sie verdienen und das verdienen, was sie bekommen. Und in einer solchen Welt gibt es keine unschuldigen Opfer. Also Opfer haben es manchmal sogar doppelt schwer. Aber man muss auch sagen, wir leben in einer Welt, die noch nie so sensibel war für Ungerechtigkeiten wie zum Beispiel Diskriminierung oder Rassismus oder Sexismus. Wir hatten noch nie so viel Aufmerksamkeit für Opfer. Wir hatten noch nie so viel Solidarität für Opfer. Man muss nur an die Bewegungen denken, die es da gibt. Die MeToo-Bewegung, die Black Lives Matter-Bewegung in den USA, die LGBTQ-Bewegungen überall auf der Welt. Und diese Bewegungen lehren uns, dass Rassismus, Sexismus, Diskriminierung und diese ganzen Ismen sehr viele unterschiedliche Facetten, viele unterschiedliche Gesichter haben können. Sie äußern sich nicht nur in ökonomischen Ungleichheiten, also dass unterschiedliche Leute unterschiedliches bekommen, Lohn zum Beispiel bekommen, für die gleiche Arbeit. Nein, die Rassismus-, Sexismus-, Diskriminierungsformen manifestieren sich teilweise auch in der Art, wie wir miteinander umgehen, im Alltag, wie wir miteinander sprechen, wie wir übereinander sprechen. Donald Trump zum Beispiel hatte im Wahlkampf 2024 mal gesagt, ich mag Frauen, und Frauen mögen mich. Und warum? Naja, ich helfe Frauen, ich beschütze Frauen und Frauen wollen beschützt werden. Ist das nicht auch eine Form des Sexismus? Wenn man Frauen die Fähigkeit abspricht, sich selber zu beschützen? Also ja, Sexismus, Rassismus, diese Ismen
Sie manifestieren sich in Gesten, in subtilen Signalen. Und dabei ist es gar nicht mal so wichtig, ob derjenige, der die Signale sendet, eine Intention hatte, rassistisch, sexistisch oder diskriminierend zu sein. Wir sprechen in der Psychologie von implizitem Rassismus oder implizitem Sexismus oder ganz allgemein von impliziten Einstellungen, wenn wir uns diese Einstellungen gar nicht so richtig bewusst sind, wenn wir sie nicht greifen können. Aber sie sind ja da und sie formen, sie bahnen unser Verhalten und unser Verhalten hat Konsequenzen, zum Teil verheerende Konsequenzen auf andere Leute. Okay, soweit, so gut. Aber jetzt kommt ein Dilemma. Es ist ein wissenschaftliches Dilemma, aber es ist auch ein gesellschaftliches Dilemma. Ich versuche Ihnen das Dilemma mal zu erklären. Also, meine Disziplin, die Sozialpsychologie, definiert soziales Verhalten typischerweise über die Intention des Verhaltenden, des Handelnden. Also zum Beispiel sagen wir, jemand ist aggressiv, wenn er oder sie die Intention verfolgt, jemand anderen zu schädigen, obwohl diese Person das versucht zu verhindern. Okay. Oder jemand ist sexistisch, wenn er oder sie die Absicht hat, Frauen schlechter zu behandeln als Männer. So tun wir das typischerweise in unserer Disziplin. Aber wenn das stimmt, was ich vorhin gesagt habe, und es gibt Intentionen oder Einstellungen, derer man sich gar nicht bewusst ist, die man vielleicht gar nicht kennt, die aber trotzdem einen Effekt haben können, dann wird das mit der Definition über die Intention schwierig. Verstehen Sie? Dann muss man es irgendwie anders machen. Dann muss man die sozialen Phänomene darüber definieren, wie sie auf andere wirken, was sie mit anderen machen. Und das heißt zum Beispiel für den Rassismus, rassistisch ist alles, was dazu führt, dass jemand sich rassistisch diskriminiert oder beleidigt fühlt. Das ist eine Haltung, die in meiner Disziplin gerade sehr kontrovers diskutiert wird. Warum, werde ich Ihnen gleich zeigen oder erklären. Aber es gibt viele Leute, die hängen dieser Idee an, dass man soziale Phänomene über ihre Wirkung definiert. So, worin besteht denn das Problem? Naja, wenn man das tut, dann gibt man den Opfern eine Macht, die sie nie hatten. Und Achtung, das ist nicht eine Macht, Ressourcen umzuverteilen oder Rechte einzufordern. Nein, das ist viel mehr. Diese Macht ist eine Definitionsmacht. Seine Macht zu bestimmen, was denn jetzt rassistisch ist und was nicht. Seine Macht darüber zu bestimmen, was ungerecht ist und was gerecht ist. Was moralisch ist, was unmoralisch ist. Wer gut und wer böse ist. Seine ziemlich fundamentale Definitionsmacht. Denn Moral ist der Kitt unserer sozialen Gesellschaften. Und diese Macht zu haben, zu definieren, was Moral ist, ist ziemlich verführerisch. Und das Einzige, was man dazu tun muss, ist behaupten, ein Opfer zu sein. Das ist eine ganz interessante Dialektik, in der wir da gerade leben. Auf der einen Seite hatten Opfer noch nie so viel Aufmerksamkeit und noch nie so viel Solidaritätserfahrung. Aber man könnte auch sagen, auf der anderen Seite hat es sich noch nie so sehr gelohnt, ein Opfer zu sein. Die amerikanische Psychologin Jillian Jordan hat vor einigen Jahren den Virtuous Victimhood-Effekt gezeigt. Das ist der Effekt, dass man, wenn man nur erfährt, dass eine Person X Opfer geworden ist, dass zum Beispiel dieser Person das iPad gestohlen wurde, dass man diese Person dann für moralischer hält, für einen besseren Menschen, obwohl man nichts über diese Person weiß, sie überhaupt nicht kennt. Also man kann die Opferkarte sozusagen auch strategisch ziehen, ja. Man kann sich zum Beispiel, wenn man diesen Effekt ernst nimmt, als moralischer Mensch inszenieren, indem man sagt, man sei ein Opfer geworden. Oder man kann von der eigenen Schuld und der eigenen Verantwortung für Fehlverhalten ablenken, indem man diese Opferkarte strategisch zieht. Noch ein anderes Beispiel aus der sozialpsychologischen Forschung. Daniel Sullivan, US-amerikanischer Sozialpsychologe, hatte mal ein Experiment gemacht, in dem er männliche Versuchspersonen eingeladen hatte. Er hat sie dann in zwei Gruppen, in zwei Bedingungen eingeteilt und beide Gruppen mussten einen Text lesen, aber einen unterschiedlichen Text. Und die eine Gruppe hatte einen Text gelesen, in dem es um misogynes Verhalten geht, diskriminierendes Verhalten von Männern gegenüber Frauen. Und die andere Gruppe hatte einen Text gelesen, in dem es überhaupt nicht um Diskriminierung ging. Und hinterher hat er alle Versuchspersonen, alle diese männlichen Versuchspersonen, die teilgenommen haben, gefragt, wie sehr stimmen sie der folgenden Aussage zu, Achtung, auch Männer werden häufig Opfer von Diskriminierung.
Was glauben Sie, was rausgekommen ist? Welche Gruppe diesem Satz eher zugestimmt hat? Es war die Gruppe, die vorher etwas über männliche Diskriminierung gegenüber Frauen gelesen hat. Also, wer der Täterschaft bezichtigt wird, der zieht auch mal gerne die Opferkarte. Vielleicht kennen Sie das ja aus dem Alltag. Ne? Wir machen das ja im Alltag auch öfter mal. Unsere Partnerin, unser Partner sagt, wir hätten irgendwie sie ungerecht behandelt. Und dann sagen wir, ja, aber du hast ja auch letzte Woche. Also man kennt das, man macht das. Aber wenn es dann so ist, dass man in einen Opferwettbewerb eintritt und es nur noch um die Frage geht, wer von uns beiden ist denn das größere Opfer? Wer hat denn unter dem anderen mehr gelitten? Oder wer hat denn das größere Recht von uns beiden auf eine Entschuldigung, eine Wiedergutmachung oder sogar auf Vergeltung? Na, dann wird es schwierig mit der Konfliktlösung. Dann eskalieren Konflikte eher, als dass man in Richtung Versöhnung geht. Das ist das Problem des Opferwettbewerbs. Also, interessante Zeiten. Kommen wir noch einmal zurück auf Donald Trump, weil der stilisiert ja nicht nur sich selbst zum Opfer, sondern er denkt auch, dass das gesamte amerikanische Volk ein Volk der Opfer ist. Wenn man ihm Glauben schenken darf, dem, was er im Wahlkampf im letzten Jahr gesagt hatte, also die Amerikaner sind Opfer einer woken linken Elite in Washington, sie sind Opfer der liberalen Medien, Opfer der Migranten, Opfer der Wirtschaft, Opfer der NATO, Opfer der Kriminellen. Wow, da können sie einem ja nur leid tun. Aber diese kollektiven Opfernarrative, die gibt es nicht nur in den USA, die gibt es auch in Deutschland. Wenn zum Beispiel die AfD ein Wahlplakat druckt, auf dem ein Rentner-Ehepaar abgebildet ist und die gucken unglücklich und einsam drein und darunter auf dem Plakat steht Geld für die Rente statt für illegale Migranten, dann ist das auch ein rhetorischer Move, der dem von Donald Trump gar nicht so viel hinterhersteht. Diese Idee, dass man auch in der Politik mit Opfernarrativen sozusagen strategische Vorteile erzielen kann, dass man vielleicht sogar Wählerschaften mobilisieren kann, indem man politisch kollektive Opfernarrative erzählt. Diese Idee fanden wir bei mir im Team sehr faszinierend. Und wir haben dann etwas gemacht, was wahnsinnig viel Arbeit war. Wir haben uns die Wahl- und Parteiprogramme aller politischen Parteien, die seit 2002 zu den deutschen Bundestagswahlen angetreten sind, gesammelt. Wir haben sie durchgelesen. Und wir haben sie analysiert. Und wir haben uns dabei insbesondere auf die Textstellen fokussiert, in denen suggeriert wurde, dass die Deutschen oder eine Untergruppe der Deutschen, deutsche Familien, deutsche Rentner, die deutsche Wirtschaft oder so, Opfer einer kriminellen Machenschaft, eines ungerechten Systems oder irgendwelche anderen Ungerechtigkeiten sind. Und wir sind fündig geworden. Also die AfD zum Beispiel schreibt in ihrem Wahlprogramm 2017, Zitat, unsere Kinder dürfen nicht länger Spielball der sexuellen Neigungen einer kleinen, lauten Minderheit sein. Das ideologische Experiment der Frühsexualisierung ist zu beenden. Zitat Ende. Die Linke spart auch nicht wirklich mit Opfernarrativen. Die deutschen Familien, deutsche Kinder, deutsche Rentner werden als Opfer dargestellt von kapitalistischen Systemen, von Reichen, von einer überbordenden Wirtschaft und so weiter. Ach ja, übrigens Wirtschaft. Auch die FDP hat Opfernarrative in ihrem Wahlprogramm. Die FDP ist auch eine politische Partei, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern. Und im Jahr 2009 schreibt die FDP in ihrem Wahlprogramm, Opfer des gesetzlichen Mindestlohns sind die Langzeitarbeitslosen, weil denen beraubt man der Chance, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt in dauerhafte Arbeitsbeschäftigungsverhältnisse zu begeben. Ja. Also wir finden Opfernarrative in politischen Partei- und Wahlprogrammen und unsere Frage war, hat das zugenommen? Ist das über die Zeit hinweg mehr geworden? Und die Antwort ist eindeutig ja. Im Jahr 2002 und bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2005 waren es noch ungefähr 15 Opfernarrative pro Parteiprogramm. Und im Jahr 2013 waren es schon doppelt so viele. 30 Opfernarrative pro Parteiprogramm. Und das könnte bedeuten, dass auch politische Parteien in diesem Klima, in dieser Kultur die Opferkarte ziehen, kollektive Opfererzählungen, mit kollektiven Opfererzählungen werben. Und jetzt ist die Frage, wirkt das denn? Also klappt das mit der Mobilisierung? Ja, das ist eine Frage, die wir gerade in einem aktuellen Forschungsprojekt versuchen zu beantworten. Und ich kann Ihnen ja mal schon ein paar Antworten geben oder ich kann Ihnen schon ein bisschen was davon erzählen. Ja, kollektive Opfernarrative in Parteiprogrammen lösen tatsächlich Angst und Wut und Ärger und Empörung aus, aber nicht bei jedem. Sie lösen diese Emotionen insbesondere bei Menschen aus, die ohnehin schon der Meinung sind, dass sie selber Opfer von Ungerechtigkeit sind. Dass es da draußen lauter Leute gibt in der Welt, die es nur auf sie abgesehen haben. Wir nennen diese Menschen die Opfersensiblen. Und wenn ein opfersensibler Mensch das Parteiprogramm der AfD oder der Linken liest, dann wird er oder sie schon ziemlich leicht fündig. Und das ist eine Bestätigung für dieses Weltbild, dass man es auf sie, ihn abgesehen habe. Also, was haben wir heute gelernt? Opfer haben Macht. Und das ist gut so. Das ist richtig so. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin der Meinung, dass es richtig ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sensibler geworden ist für Ungerechtigkeit. In einer Gesellschaft, in der Opfer von Diskriminierung tatsächlich mehr Sprache haben, dass ihnen mehr Gehör geschenkt wird, mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, mehr Solidarität geschenkt wird und auch mehr Macht geschenkt wird. Und das ist eine große Macht, die Definitionsmacht darüber, was gut und was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Aber wie sagte schon der weise Meister Yoda, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und es ist nicht nur die Verantwortung für einen selber, für das eigene Wohlergehen, sondern es ist eine Verantwortung dafür, wie wir in unserer Gesellschaft und als Menschen interindividuell miteinander umgehen wollen. Ob wir zum Beispiel in Konflikten die Eskalation suchen oder eher die Versöhnung. Und mein Wunsch wäre, dass wir uns alle, ob Opfer oder nicht, dieser Verantwortung bewusst werden, weil ich glaube, das macht unsere Welt ein Stückchen gerechter. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!